Ja, und damit, Max, das ist meine thematische Einleitung. Herzlich willkommen zur Sonderfolge zu den Spiel des Jahresgewinnern mit dem lieben Max hier.
Ja, hallihallo. Ich würde das glatt, wenn es nicht irgendwie pietätlos wäre, als Bombenstimmung hier bei uns bezeichnen.
Heute wahrsten Sinne.
Wir haben, Deswegen, wir machen dumme Überleitungen und Witze am laufenden Band.
Genau, wir haben einen bombastischen Preisträger bekommen. Ich bin natürlich auch da, Jascha. Hi. Und ich würde sagen, Max, keine langen Umschweife. Lass doch mal gucken, wer hat denn jetzt endlich bei der Spiel des Jahres Jury da den größten Eindruck hinterlassen?
Bringe unser Vorstellungsvermögen, Jascha, bitte.
Mach ich. Und zwar, ja, ihr werdet es jetzt erraten haben, gerade wenn ihr unsere Folge zu den Nominierten gehört habt oder das Ganze selber verfolgt. Bombbusters von Hisashi Hayashi hat gewonnen. In der Hauptkategorie sozusagen Spiel des Jahres. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ne, wir hatten das Thema in den News ja auch schon häufiger, Max. Aus Japan kommen immer mehr gute Brettspiele, muss man einfach so sagen. Ich glaube, die sind da was auf der Spur. Sehr gut.
Ja, auf jeden Fall, wie man Bomben mit nummerierten Kabelplättchen entschärfen kann.
Richtig. Wir hatten ja in der Nominierungsfolge schon das Spiel so grob vorgestellt, ne, worum es da geht, wie der Artstyle so ist und so weiter und so fort. Das wiederholen wir nicht nochmal komplett, sondern ich habe mir angeguckt, was die Jury da im Konkreten bei der Preisverleihung zugesagt hat. Und zwar ist deren Begründung, dass wir eben bei Bombbusters eine sehr coole Progression haben, ne, also immer Schritt für Schritt wirklich diese Lernkurve des Spiels mitverfolgen und dabei immer mehr Erfolgserlebnisse sammeln. Und wir eben einmal mit Logik und mit einem gesunden Maß an sozialer Interaktion dabei sind, die richtigen Zahlenpaare herauszufinden, die für das Bombenentschärfen eben wichtig sind. Was ja auch von so mancher Stelle angesprochen wurde, ne, das Thema Bombenentschärfen ist natürlich auch jetzt, wenn man es falsch einstellt, auch eventuell ein bisschen pietätlos oder zumindest schwere Kost. Ne, ist uns, glaube ich, allen bewusst, die Welt ist gerade jetzt in keinem so tollen Zustand. Aber der Comic-Look, so sagt es die Jury hier bei Bombbusters, der nimmt einen darüber so ein bisschen hinweg. Ne, also das bringt so eine Leichtigkeit in das ganze Spiel rein, sodass man trotz dieses eigentlich ganz ernsten Themas damit Spaß haben kann. Außerdem sagen die Leute in der Jury, dass das Spiel das ganze Team irgendwie ja so spürbar zusammenschweißt, auch auf so einer menschlichen Ebene, und dass die Missionen so vielfältig sind, dass man nie in so einen Trott kommt und irgendwie nur noch einem gewissen Denkmuster nachläuft, so wie das bei ja durchaus bei vielen größeren Spielen ja auch so passiert, ne, wenn man da so seine Taktik gefunden hat. Und das so ein relativ kleines Spiel, ne, weil es ist ja kein Kennerspiel, sondern ein zugänglicheres Spiel, dass das eben schafft, so große Vielfalt zu bieten, trotz dieses kleinen Umfangs, das ist schon eine coole, coole Sache. Und ich muss auch sagen, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich bin von diesem Konzept total angetan und will das unbedingt gerne selber einmal erleben, wie das Spiel so ist.
Ja, glaube ich dir. Ich fand, das klang auch sehr, sehr interessant, muss ich einfach sagen. Ne? Also da gerade so dieses Bombenentschärfen-Prinzip ist ja auch durchaus eine interessante Mechanik, um da Druck reinzubringen. Ich weiß nicht, wie dieses Computerspiel hieß, aber es heißt, glaube ich, irgendwie Keep Talking and No One Dies oder irgendwie
sowas. Keep Talking and Nobody Explodes.
Nobody Explodes, danke. Und das hat ja ein ähnliches Konzept, glaube ich. Mhm. Und das fand ich auch einfach total ulkig. Habe ich selber nie gespielt, aber mir ein paar Mal angeguckt und das war einfach zum Schießen.
Ja, also ich glaube, dass hier bei Bombbusters das Konzept ein ganz ähnliches ist. Ne? Also, dass du dieses asymmetrische Wissen eben hast. Ne? Du hast eben eine Person, die einen Wissensstand hat. Und die andere Person eben einen anderen. Und die müssen dann irgendwie erstmal aufeinander klarkommen und mit den Informationen selber klarkommen, die man da bekommt. Und das ist irgendwie immer herrlich, finde ich, für diesen Chaos-Effekt, den das erzeugt. Das macht immer, also es setzt einen unter Druck, aber auf eine witzige Art und Weise. Es ist so der angenehme Stress. Aus meiner Warte
zumindest. Ja, denke ich auch mal. Ja. Wir werden es ja testen können, wenn du dir ja deine filigranen Bomben in Schärferfinger daran legst. Werde ich mit meinen grobschlächigen Händen dazukommen und sagen, schneid grün durch, grün, es ist immer grün.
Schneid am besten gleich alles durch. Nur mal sicher.
Wenn du das schnell genug machst, erwischst du bestimmt auch den richtigen Draht zur richtigen Zeit.
Bestimmt.
Ich bin mir sicher, so funktioniert das.
Glaube ich auch. Es ist ein reines Geschwindigkeitsding, Bomben entschärfen. Deswegen geht das auch immer so schnell. Aber Max, leite du uns doch mal weiter. Wir haben ja bei den Nominierten nicht über die Kinderspiele gesprochen, weil einfach nicht so unser Klientel. Aber wenn wir jetzt über die Preisträger sprechen, dann können wir es einmal zumindest erwähnt haben. Was ist es denn geworden?
Wir wollen es zumindest mit erwähnen. Das Kinderspiel des Jahres ist Top die Torte von Wolfgang Warsch geworden aus dem Verlag Schmidt-Spiele. Schmidt-Spiele ist meines Erachtens nach eigentlich so auch aus meiner Vergangenheitserfahrung und auch von Freunden mit Kindern eigentlich der Way to go, wenn du Kinderspiele haben willst. Punkt.
Ja.
Also ich müsste es nachgucken, aber mich würde nicht wundern, wenn mindestens ein halbes Dutzend Schmidt-Spiele schon den Spiel des Jahrespreis abgeräumt haben. Thematisch ist das Ganze für Kinder ab 6 Jahre, also tatsächlich im Vergleich zu den letzten Jahren, glaube ich, relativ alt, die Kinder.
Mhm.
Und es ist die Mechanik, dass man eine Schätzaufgabe hat, die passenden Tortenteile anhand von den Farbstreifen auszuwählen. Es gibt einen kleinen Drafting-Mechanismus für die Währung, das sind Zuckerwürfel in dem Spiel. Und man muss tatsächlich auch schon taktische Entscheidungen durch geschickte Platzierung in den Gläsern bei diesem Spiel treffen. Und da finde ich, die Jurybegründung spiegelt auch all das eigentlich wieder. Denn man hat buchstäblich eine vielschichtige Schätzaufgabe bei Top die Torte. Das habe ich jetzt einfach frei zitiert, weil du diese Schichten aufbaust bei einer Torte. Und diese glitzernden Zuckerwürfel und so sollen wohl auch beim Testen und bei den Testenden quasi für Verzauberung gesorgt haben. Thematisch wohl sehr, sehr erfrischend und mit einem cleveren Wertungsmechanismus versehen, der nicht nur thematisch stimmig ist, sondern auch dem Spiel halt eine taktische Ebene verleiht, wie wir es gerade eben schon gesagt haben. Ne? Also finde ich schon ganz cool. Falls es das für euch da draußen interessant ist, 2 bis 4 Spielende ab 6 Jahren, ungefähr 20 Minuten. Also auch nicht so der abendfüllende Klopper.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut an. Wenn ihr Kinder habt, dann probiert es doch mal aus. Vielleicht habt ihr es ja schon probiert und gebt uns Bescheid. Ich bin ja bei so...
Würde uns interessieren.
Bei so Spielen, selbst wenn es Kinderspiele sind, wenn die so kurios sind, dass die auch als Partyspiel irgendwie taugen, bin ich immer versucht,
Looping
das
auch mitzunehmen.
Genau, so wie Looping Louie. Partyspiel der besonderen Art.
Aber wirklich. Aber ich denke mal, wir können vor die Kinderspielern jetzt abtauchen und der Sache auf den Grund gehen, Jascha.
Genau. Meine feuchten Träume sind wahr geworden, denn das Kennerspiel des Jahres ist Endeavor geworden. Und ich muss sagen, verdienterweise. Beziehungsweise der deutsche vollständige Titel ist Endeavor, die Tiefsee von Carl de Vissé und Jared Gray. Wir hatten schon mal kurz angeschnitten, worum es da geht. Ne? Tiefseeerforschung, Tech-Trees, die man da füllen kann, Forscherteams, die man aufbaut, da steckt eine ganze Menge drin. Und ich finde da die Stimmen aus der Jury, die habe ich mir im Detail angeguckt. Ja, und das kann ich alles nur so unterschreiben. Einmal ganz generell wird über das Spiel gesagt, dass Endeavor ein gutes Beispiel dafür ist, wie vielfältig eben so moderne Gesellschaftsspiele sein können und wie großartig einfach der Effekt ist, wenn man das passende Thema zu einer richtigen Mechanik wählt. Und das fand ich hier ja von Anfang an, ne, die Tiefsee ist ja hier so der absolute Star, wo man dann wirklich das Gefühl, dass man hier so ein organisches Ganzes spielt, wo die Mechanik zum Thema passt und nichts irgendwie dem anderen unter- oder übergeordnet ist. Eine ganz, ganz runde Spielerfahrung fand ich ja auch und die Jury sieht das hier genauso. Es wird auch hervorgehoben, dass das Spielmaterial eben, Zitat, prachtvoll ist. Finde ich auch eine sehr schöne Umschreibung, weil es wirklich eine sehr, sehr schöne Bebilderung hat. Und man ist eben auch dabei, während man die Tiefen des Ozeans erforscht, eben immer wieder neu zu beurteilen, ne, seine eigenen Taktiken zu überdenken und sich immer wieder auf Neues einzustellen. Und was ich auch sehr spannend finde, es gibt ja eine kooperative Version. Ich habe bisher immer nur kompetitiv Endeavor gespielt. Und die kooperative Variante soll nochmal herausfordernder sein, sagt die Jury, als die kompetitive. Und ich weiß nicht, bei mir ist es irgendwie immer andersrum abgespeichert gewesen. Also da scheint Endeavor nochmal was Besonderes zu machen. Dann hat Maren Hoffmann, die unter anderem Sprecherin bei der Spiel des Jahres Jury ist, noch angemerkt, dass eben die spielenden Anzahl hier bei Endeavor immer konstant ein gutes Spielerlebnis bietet. Wir kennen ja alle von BGG eben diese Best at XY Beratung, ne, wo man dann abstimmt quasi und sagt hier, ey, zu dritt hat es uns am meisten Spaß gemacht. Und wenn man der Frau Hoffmann glauben kann, dann ist das hier eben nicht so. Es gibt auch eine Solo-Variante und die soll genauso gut sein wie die anderen spielenden Anzahlen, die man eben wählen kann. Und wir haben es bisher eben zu dritt haben wir es gespielt und da hat es uns schon überzeugt.
Ja, ich bin auch mal gespannt, da selber mal Hand anlegen zu können an das Spiel, weil das klang und sah alles auch echt schön aus, muss ich sagen. Und es ist ja mit so 90 Minuten auch eigentlich ein recht verträgliches Spiel, sag ich jetzt mal. Besonders wenn man bedenkt, dass man mit Erklärungen dann vielleicht 2 Stunden braucht.
Ne? Genau. Das sehe ich auch so. Übrigens, Max, der Max-Koeffizient wird hier auf eine besondere Probe gestellt. Vielleicht brauchen wir da noch einen Co-Koeffizient am Ende, weil nämlich der Wiederspielwert von Endeavor auch noch von der Jury hervorgehoben wird. Selbst wenn man eine Mission schon gespielt hat, ist die Ausgangslage und die Tiefsee, wie sie sich da unter einem ausbreitet, immer so unterschiedlich, dass man immer das Gefühl hat, eine ganz neue Mission zu spielen. Und das,
das ist cool, das ist ziemlich sexy.
Ja. Dann ist es quasi keine Frage mehr des verfügbaren Spielumfangs, sondern der eigenen Spielfreude, die man daran hat. Ne? Wann man eben des Spiels überdrüssig wird oder ja, oder eben auch nicht. Vielleicht kann man das Spiel endlos weiterspielen und immer weiter in die Tiefen abtauchen. Wo sich die Jury uneinig ist, beziehungsweise Uda Bartsch und Tobias Franke, die in der Jury sitzen, ist der Zufallsanteil. Das bewerten die ziemlich unterschiedlich. Und zwar sagt Tobias Franke zum Beispiel, dass man sich auf die doch recht starken Zufallsanteile seiner Meinung nach erstmal einlassen muss. Also das Spiel bietet einem immer wieder verschiedene Möglichkeiten an und man ist nicht in der Lage, eine Taktik von Anfang an bis zum Schluss konstant durchzuverfolgen. Und Uda Bartsch beurteilt das Ganze andersrum und sagt, dass man am Punktestand, am Ende einer Runde, eigentlich erkennt, dass jemand da was richtig oder eben falsch gemacht hat von Anfang an. Also es gibt klare Taktiken, die funktionieren, mit anderen Worten, und am Ende eben mit einem ziemlich großen Abstand sichtbar aufgehen, während andere das eben nicht so schaffen. Dabei ist das Spiel wohl immer komplex, aber nicht kompliziert. Und das ist eben auch meine Erfahrung, die ich mich mit Endeavor bisher hatte. Also man fühlt sich auf eine sehr angenehme Art und Weise herausgefordert, aber nicht überfordert. Zu der großen Spieltiefe, pun intended, ne, gibt es relativ wenige Regeln. Ne, wenn man die einmal drauf hat, dann läuft es mit dem Spiel auch einfach. Und Franke ergänzt noch, dass sich die Spielmodi kooperativ und kompetitiv eben wie 2 vollkommen andere, separate Spiele anfühlen. Und das ist für mich jetzt natürlich auch nochmal ein großer Anreiz, mal diese kooperative Variante auch auszuprobieren. Hört sich auf jeden Fall wirklich nach einem, ja, es klingt, als würde man wirklich was für sein Geld hier bekommen.
Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, gerade zu dem Punkt, was du sagst, dass es so einen hohen Wiederspielwert hat, finde ich halt gerade, was den Max-Koeffizienten angeht, unglaublich interessant.
Ja.
Na, also da müsste man, wie du schon sagtest, da müsste man wahrscheinlich wirklich eine Subebene in unseren Koeffizienten einbauen, dass wir Wiederholungen nur halb bewerten oder so.
Genau. Und der Bewertungsfaktor korreliert dann mit der Anzahl der Spielrunden, die man schon gespielt hat. Der wird dann, der schrumpft dann quasi. Max, ich sehe es schon vor mir. Wir müssen ein bisschen rechnen.
Boah, Alter, so eine 6 Zeilen lange Gleichung wieder wie früher.
Für den Spielspaß. Sehr gut.
Fuck my life, ey. Hol schon mal deinen Zirkel raus. Keine Ahnung, ob wir den brauchen, aber ich bin mir sicher, wir brauchen ihn.
Max, damals in Mathe auch nicht so gut gewesen. Lineare Algebra, warte, ich hole meinen Zirkel.
Ich war in Mathe so lange gut, bis diese beschissenen Graphen angefangen haben. Und ich irgendwann eine Fläche unter irgendeinem Graphen berechnen sollte. Da war ich dann raus. Da habe ich gesagt, gut, alles klar, ich schreibe hier jetzt meinen 3 oder 4 und dann bin ich fertig.
Ich erinnere mich auch an wenig und ich hatte Mathe im Abi, aber als 4. Fach. Also unter ferner Liefen quasi. Ich glaube, ich hatte eine 2.
Hätte mir im Leben nicht passieren können.
Ja, ich musste. Ich brauchte das bei uns in NRW, weil mir sonst irgendwie eine Naturwissenschaft gefehlt hätte. Ja, und dann habe ich Mathe genommen. Das ging noch. Ja, es war die wilde Zeit, als das Zentralabi gerade kam und unsere Lehrer selber nicht Bescheid wussten. Ich weiß noch, da hatte ich mir eine Fächerkombo ausgesucht, die wurde abgesegnet. Und dann ist aufgefallen, dass diese Sachen gar nicht gehen, laut Bildungsministerium. Und dann durfte irgendwie unsere ganze Stufe oder die Hälfte der Stufe nochmal antanzen, die bei denen eben diese eine Regel gegriffen hat. Und dann musste man irgendwo nochmal nachziehen. Ganz, ganz wilde Sache.
Ja, das war bei uns aber genauso. Also ich war damals schon immer ein bisschen faul und habe dann eine wilde Kombo gefunden. Da war ich ganz stolz auf mich sogar. Da bin ich beigegangen. Und ich weiß noch genau, ich habe Englisch-Leistungskurs im Abi gehabt.
Und hatte ich auch.
Alle, die nur einen Grundkurs genommen haben, mussten noch Spanisch oder sowas dazu nehmen, also noch eine Fremdsprache mit reinnehmen. Und ich bin immer lachend an den Spanischräumen vorbeigelaufen, während ich Freistunde hatte, weil ich nämlich mit genau 1 Stunde drüber über der Pflichtanzahl war und mit dem Grundkurs wärst du genau 1 Stunde drunter gewesen. So, dann ist so, hucha-cha-cha, hucha-cha-cha, ich hab was richtig gemacht.
Hast du dann den Leuten im Klassenraum auch zugewunken, bitte?
Meistens am Fenster vorbeilaufend mit einer Pizza in der Hand oder so, ja.
Ah, da hat Max sich beliebt gemacht.
Ja, immer, immer.
Schön.
War ja. Schon schön. Aber nein, Mathe im Abi hätte mir nicht passieren können. Ich bin da so durchgeschlumpft.
Ja, ich fühlte mich auch ein bisschen so. Aber naja, Ende gut, alles gut.
Aber wo wir gerade beim Thema Spiele sind, das möchte ich nochmal herausheben, weil ich habe mir die Verleihung tatsächlich live angeguckt.
Aha.
Und was war das bitte, also ihr könnt es da draußen gerne mal in die Kommentare schreiben, aber was war das bitte für eine geile Lehrerin, die da war? Da war zur Verkündung des Kinderspiels des Jahres, wurde eine Lehrerin, eine Grundschullehrerin auf die Bühne gebeten, war mit zwei von ihren Schülern da.
Ah.
Und die Lehrerin hat dann erzählt, warum sie überhaupt auf die Bühne gebeten wurde, weil die nämlich beigeht. Erstmal hat die bei sich an der Grundschule so eine AG für Brettspiele gegründet.
Mega gut.
Dass die Kids halt, weil das eine Ganztagsschule ist, dann halt den Nachmittag so mit Brettspielen und Pipapo verbringen können.
Mhm.
Und, das fand ich mega geil, die Lehrerin geht dann halt bei, dass sie Spiele im Unterricht, positive Bestätigung klingt jetzt falsch, aber bist du schneller mit deinen Aufgaben fertig als die anderen? Ne? Alle anderen brauchen 40 Minuten für die Übungsaufgaben, du brauchst nur 20. Dann darfst du dich mit den Spielen beschäftigen im Klassenraum. Kannst du lernen, kannst du spielen, kannst, wenn noch mehr Leute fertig sind, könnt ihr zusammenspielen. Das finde ich mega geil, um dieses Brettspiel-Hobby, das Gefühl dafür auch beizubehalten, dass das auch der jungen iPad-Generation, sage ich jetzt mal, nicht verloren geht, dass es auch noch so ein ganz klassisches Brettspiel gibt.
Weißt du? Ja, ich finde das mega cool. Also bei uns an der Grundschule früher gab es auch immer mal wieder so Brettspiele, aber die waren nie so systematisch Teil des Unterrichts, ne? Sondern die waren so da, man konnte die, wenn man mal Zeit hatte, spielen außerhalb des Unterrichts. Aber ich finde auch, das könnte man ruhig stärker integrieren, weil ich meine, die Benefits davon, so auf die Entwicklung von Kindern, die sind ja recht gut dargelegt. Ne? Also da muss man, glaube ich, nicht groß diskutieren, dass das einen positiven Effekt hat.
Das auf jeden Fall. Also die positive Stärkung dabei ist ja quasi garantiert.
Ich habe mir die Preisverleihung tatsächlich nicht live angeguckt. Ich habe mir nur die Nachbereitung auf verschiedenen Kanälen durchgelesen. Ich weiß gar nicht warum. Ist doch eigentlich ganz unterhaltsam. Vielleicht hole ich das nochmal.
Ich muss auch sagen, die ist auch unterhaltsam gewesen. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt echt nicht auf die Zeit geschaut. Sie kam mir kürzer vor als die letzte. Fragt mich bitte nicht warum.
Ha.
Aber war schon witzig. Also hat Spaß gemacht.
Dann würde ich sagen, Max, wir sind zufrieden, wenn ihr da draußen entweder Endeavor oder eben Bombbusters euch schon gekauft habt und schon mal gespielt habt. Gebt uns gerne Bescheid, was ihr davon haltet. Wir werden auf jeden Fall beide Spiele früher oder später auch nochmal spielen. Mein hochheiliges Versprechen. Ich finde Bombbusters super interessant und Endeavor will ich sowieso haben.
Es sieht mich keiner von euch, aber ich nicke gerade eifrig.
Sehr gut. Na, und dann wollen wir den Wiederspielwert von Endeavor mal auf die Probe stellen. Also ich bin so auf diesen kooperativen Modus gespannt. Das wird hervorragend, glaube ich.
Oh ja, das sehe ich ähnlich und gerade kooperativ wird, glaube ich, für uns auch wieder interessant, muss ich sagen.
Das denke ich auch.
Auch wenn wir gut kompetitiv spielen können, ich glaube, wir sind tatsächlich eher Truppe kooperativ, weil wir einfach echt gut da zusammen harmonieren, was das angeht.
Ja, das finde ich auch. Und wir haben ja nun mal auch hier unsere feste Vierergruppe mit unseren Ladies. Und die sind, glaube ich, auch tendenziell lieber kooperativ unterwegs. Na, weil wir haben halt einfach einen guten Vibe. Wir sind ein eingespieltes Team, was Brettspiele angeht. Und das fließt irgendwie einfach immer. Egal, was wir anpacken. Muss man sich auch mal auf die Schulter klopfen, Max.
Ja, gut. Das definitiv. Also ist ja auch nicht oft so. Wir haben auch, also ich erinnere mich da so an Zeiten früher, die ganz wilden Wildwestzeiten, sage ich jetzt mal. Da haben wir im Highlander Zombieside und sowas gespielt. Also hatte einer einen Zombieside mitgebracht und wir haben da gesessen und haben das gespielt. Und dann aber auch mit random Dudes, die sich da damit zugesetzt haben.
Was waren das
also,
denn für Leute?
Das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Also mag fieser klingen, als es eigentlich gemeint ist. Aber das eine war ein Typ, da ist mir nichts mehr zu eingefallen. Wenn du beim klassischen Zombieside das Pimp-Mobil lootest, dann hast du immer die Chance, die bösen Zwillinge und noch irgendwas zu bekommen. Eins zum beiden, das wird dann random gemischt, das ist ein bisschen wie die Gewölbekarten bei dem Fleck hier, bei dem Mittelalter-Ding.
Mhm,
und da hatte die dann irgendwie anders gefunden und der ist dann so richtig in Rage-Mode gegangen, weil er das Pimpmobil unbedingt looten wollte, dass er auf der Mission in ein Auto gestiegen ist und die Typen einfach überfahren hat. Also, Bruder, was?
Roleplay. Also,
ja, das mache ich jetzt. Wie das machst du jetzt? Acker, wir verlieren gleich die Mission, wenn uns so viele Leute fehlen. Das wäre ihm egal. Da habe ich da gesessen und gedacht, ja gut, okay, alles klar. War die letzte Runde mit dir. Schönen Tag noch. Tschüss.
Merkst du, das ist wie wenn du bei einem Videospiel in einer offenen Lobby irgendwo bist und mit random Online-Spielern zusammengesetzt wirst. Ist
oh,
genau
ja.
Dieses Äquivalent. Gut, dass wir in zivilisierteren Gefilden unterwegs sind bei Brettspielen.
Genau, du Arsch. Und mit diesem Zeichen von vollständiger Eloquenz verabschiede ich mich jetzt mit einem kleinen Hinweis für die von euch, die News bei uns übrigens nicht hören. Schande über euch, Schande über eure Kuh. Davon
ja,
mal
sowieso.
Abgesehen, kündigen wir in der nächsten News-Folge an, dass Jascha und ich uns über den August hinweg eine kleine Sommerpause gönnen. Wir fahren in den Urlaub unter anderem, arbeiten aber auch fleißig an Content für euch. Wir sind unter anderem bei der Apex Ideenschmiede eingeladen, um dort Prototypen zu testen. Haben noch ein paar Rezensionsexemplare auf Halde sozusagen, um die wir uns kümmern wollen. Und starten dann für euch im September direkt wieder mit Content in das Ganze rein. Aber ihr müsst im August bei einem kühlen Bier leider auf uns verzichten, denn wir genießen selber ein kühles Bierchen.
Yes, sehr schön. Dann würde ich aber sagen, ne, hören wir uns September wieder, nicht wahr, Max?
Genau, oder nächste Woche bei den News, weil mein Shaming funktioniert hat und ihr jetzt die News hört, ab jetzt, ab sofort, jede Woche.
Ah, dieses passiv-aggressive gefällt mir.
Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.